Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Clemens Doriath und ich darf an meiner Seite begrüßen heute zum einen
Susanne Schröder von der Kunststoffe-Redaktion als Co-Moderatorin.
Und zum anderen ein seltener Glücksfall, das heißt, wir haben einen Live-Gast hier bei uns in München, den Professor Christian Hobmann vom IKV in Aachen. Hallo Herr Hobmann.
Hallo Frau Schröder, hallo Herr Doriath, herzlichen Dank für die nette Einladung und die Gelegenheit, heute über Kunststoffe zu reden, macht mir viel Freude bei dem schönen Wetter in München.
Ja, ich glaube, den Herrn Hobmann, den muss man nicht mehr lange vorstellen. Der besetzt einen der prominentesten, wenn nicht den prominentesten Lehrstuhl in der deutschen Kunststoffverarbeitung und ist damit in der Nachfolge eines Georg Menges, eines Walter Michaeli. Und wir wollen heute mit ihm reden über die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das führt natürlich zwangsläufig auch zum Thema Recycling. Und da ist mir Herr Hobmann wieder was eingefallen. Ich glaube, das war ein Zitat von Ihnen bei einem Kongress oder einer Podiumsdiskussion, wo Sie gesagt haben, sinngemäß, die technischen Grundlagen von Recycling, die sind eigentlich seit 30 Jahren bekannt, werden aber noch kaum genutzt. Woran liegt das?
Ja, also es gibt ja schon einen erklecklichen Anteil an Kunststoffrecycling, aber in der Tat, technologische Grundlagen sind in Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gelegt worden. Damals gab es ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Herrn Töpfer, der war mal Umweltminister. Dann ist der grüne Punkt eingeführt worden und in dem Zuge sind viele Technologien entwickelt worden, die heute vielfach eingesetzt werden. Die Tatsache, dass dennoch so wenig Kunststoff recycelt wird, liegt aus meiner Sicht weniger an Technologie, an technologischen Hemmnissen, als an fehlenden Geschäftsmodellen, weil es einfach ganz schwierig ist, damit Geld zu verdienen. Das heißt, der wirtschaftliche Anreiz, in Recycling zu investieren, ist nicht hinreichend groß. Wir brauchen also andere Möglichkeiten, darauf einzugehen. Da wird sicherlich regulatorisch einiges passieren. Sprich, von Seiten der EU gibt es ja doch eine Reihe von Initiativen, Recycling zu fördern. Und das setzt, das spüren wir ja auch, energiefrei im Hinblick auf Investitionen, aber auch im Hinblick auf weitere Technologieentwicklung. Und wir brauchen die Digitalisierung als Schlüssel für die Abbildung unserer Wertschöpfungsketten.
Ich nehme mal an, Sie haben sich gerade auf den EU Circular Economy Action Plan bezogen, der da sicher eine große Rolle spielt. Was schwingt damit? Was bedeutet es für die Branche und wo ist der Link zur Digitalisierung?
Also für die Branche ist das Thema Nachhaltigkeit eine immense Herausforderung. Wir wissen, wir werden eine Welt ohne Kunststoffe nicht mehr haben. Wir sehen aber auch, dass Kunststoffe bei allen positiven Eigenschaften, die man in der Branche nicht weiter kommunizieren muss, ihre Schattenseiten einfach haben, in der Umwelt herumliegen, ja, viel Abfall verursachen, der bewältigt werden muss. Und wir wollen diesen Abfall ja irgendwie wieder zu Wertstoffen machen und daraus neue Produkte herstellen. Und das erfordert eben eine Betrachtung über alle Systemgrenzen hinweg. Es ist also eine Aufgabe, die nicht ein Unternehmen für sich leisten kann, ja, sondern wir müssen entlang der Wertschöpfungskette von der Produktentwicklung über die Nutzung bestimmter Werkstoffe und Werkstoffquellen bis hin zur Verarbeitung nutzen beim Kunden und dann eben einsammeln, entsorgen und zurückführen, das gesamtheitlich angehen. Auch das kann nicht einer alleine machen. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen gemeinschaftlichen Ansatz der Branche. Und dazu ist aus meiner Sicht Digitalisierung zwangsläufig erforderlich, um die Daten zur Verfügung zu stellen, die Daten miteinander zu verknüpfen, um hinter etwas zu tun, was wirklich Mehrwert im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und nicht nur Dinge zu machen, die auf den ersten Blick Mehrwert schaffen.
Wenn Sie sagen neue Produkte, Herr Hobmann, dann würde ich noch einen Schritt weitergehen oder das konkretisieren. Ich denke, Ihnen ist es auch bewusst, die eigentliche Herausforderung ist doch ein echtes, ja, ich glaube, man kann sagen, ein echtes oder hochwertiges Recycling zustande zu kriegen. Sprich, indem man mit den Rezyklaten wieder in der gleichen Anwendungsebene landet, wenn nicht manchmal sogar in einer besseren. Man will also kein Downcycling, andersrum formuliert. Was können wir tun?
Also ich glaube, wir werden in der Tat einen Mix von verschiedenen Ansätzen sehen. Wir werden auch im Downcycling nicht herumkommen, denn wenn wir ehrlich sind, wir haben es mit langen Molekülketten zu tun und die Länge der Molekülketten wird sich mit jeder Verarbeitung verändern. Die wird länger werden, die wird kürzer werden, wir können Einfluss darauf nehmen, aber wir werden auch damit uns befassen müssen, wie wir eben Downcycling sinnvoll gestalten können, ohne dass es zum Schimpfwort wird. Aber Sie haben recht. Ja, wir wollen in erster Linie mal die Produkte auf der Ebene halten, die Werkstoffe auf der Ebene halten, für die sie eingesetzt wurden. Dafür brauchen wir überhaupt eine Identifikation, welche Werkstoffe sind in einem Produkt enthalten. Wenn ich also Recyclingmaterial bekomme, muss ich wissen, wo kommt das her, welche Geschichte hat dieser Werkstoff, wie setzt er sich zusammen. Idealerweise weiß ich vielleicht sogar noch, was er so unterwegs in den sogenannten User Cycle, wenn er also schon mal ein Produkt war, so alles erlebt hat, um darauf dann aufzusetzen und Produkte zu generieren. Wir brauchen dafür Produkte, die tolerant sind gegenüber wechselnden Werkstoffeigenschaften. Wir haben unsere Produktentwicklung und auch unsere Fertigungstechnologie darauf abgestimmt, dass die Werkstoffe immer gleiche Eigenschaften haben. Das funktioniert bei Neuware recht gut, bei Recyclingware naturgemäß nur dann gut, wenn wir sehr eng sortieren und klassifizieren. Das wird dann aber unwirtschaftlich. Also müssen wir eigentlich sowohl die Produkte als auch die Fertigungsprozesse so aufstellen, dass wir mit den schwankenden Eigenschaften besser zurechtkommen, dass die Prozesse auf schwankende Eigenschaften inline, online reagieren können. Und das gelingt nur über digitale Ansätze.
Da kann ich als Stichwort vielleicht mal zwei Namen einflechten. Das sind die Initiativen wie R-Cycle oder Holy Grail 2.0. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf, da wird in Form eines digitalen Produktpasses oder auch digitale Wasserzeichen, digitaler Wasserzeichen werden neue Markierungen und Identifikationsmöglichkeiten in das Produkt eingeführt. Es können also die berühmten verborgenen Digimark-Codes sein, so kleine, kachelgroße Bildelemente, die der Verbraucher nicht mehr wahrnimmt. Oder einfache QR-Codes, was auch immer. Ist denn die Sortiertechnik schon so weit? An welcher Stelle stehen wir aktuell, um das wirklich zügig voranzutreiben? Denn darum geht es ja letzten Endes.
Also das sind natürlich extrem wichtige Ansätze, die hier verfolgt werden von den beiden Initiativen, die Sie angesprochen haben. Wir sind ja selber als Institut bei R-Cycle auch an R-Cycle beteiligt und treiben das auch mit. Die Sortiertechnik ist auch ein Entwicklungsfeld, ganz klar. Wobei wir uns natürlich überlegen müssen, wie genau, wie fein aufgelöst wollen wir sortieren. Wir müssen ja am Ende auch Menge zusammenbringen. Die Sortierprozesse kann man natürlich immer fein aufgelöster gestalten, sodass man die Werkstoffe mit ihrer ganzen Additivierung, auch das muss man ja berücksichtigen, mit ihrer Farbgebung auseinanderklamüsern kann, auseinanderfrickeln kann, aber dann hat man hinterher kleine Mengen zur Verfügung. Und deswegen müssen wir viel früher ansetzen, schon, ohne dass wir jetzt die Sortiertechnik deswegen außer Acht lassen, müssen wir auch weiterentwickeln, aber wir müssen bei der Produktentwicklung uns überlegen, wie dunkel müssen unsere Produkte eingefärbt sein, wie viele Additive können wir dem Produkt zufügen, ja, und wie ist dann dieses Produkt überhaupt noch recyclingfähig? Ich glaube, dieses sogenannte Design for Recycling, das müssen wir viel konsequenter betreiben und nicht immer nur bis zum nächsten Stelle sozusagen validieren, was passiert, sondern im gesamtheitlichen System. Und diese gesamtheitliche Validierung, die kann nur über digitale Methoden erfolgen.
Und an welchem Punkt stehen wir da ungefähr heute? Gibt es einen ungefähren Zeitplan, zum Beispiel bei diesem R-Cycle, wann da die PS auf die Straße kommen?
Also R-Cycle ist natürlich ein Projekt, das ist jetzt im dritten Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ungefähr. Und da werden wir sicherlich relativ bald erste Erfolge sehen. Aber man muss sich natürlich vergegenwärtigen, dass R-Cycle jetzt auch nicht die Lösung auf alle Herausforderungen sind in der gesamten Verpackungswelt, sondern es sind auch Ausschnitte von Produkten, die hier betrachtet werden. Und das komplett auszurollen auf die 400 Millionen Tonnen, die wir ja produzieren, die ja perspektivisch sich, na, wenn man dass die Prognosen glauben darf, 2050 auf über 1000 Millionen Tonnen, also 1 Milliarde Tonnen, mehr als verdoppelt werden, das ist schon noch ein ziemlich weiter Weg. Wir müssen davon ausgehen, dass wir hier wirklich eine langjährige, konsequente Basisarbeit leisten müssen. Es ist kein Thema, das wir innerhalb von 2 Jahren gelöst haben werden. Da ist vieles in Fluss gekommen, was sehr begrüßenswert ist. Wir haben vielleicht auch die letzten 30 Jahre zu wenig gemacht. Aber hier brauchen wir einen wirklich langen Atem, um dieses Problem ganzheitlich anzugehen. Wir schauen ja im Moment auch fast ausschließlich auf die Verpackung. Ja, Recyclingströme in ganz anderen Gruppen, im Automobilbereich, im Baubereich, sind ja nicht unbedingt so weit entwickelt. Im Baubereich gibt es ein paar Initiativen mit PVC-Fenster, also immer wieder so einzelne Initiativen, die gut sind. Man darf das nicht kritisieren, aber eine Lösung in der Gesamtheit haben wir heute nicht. Wobei ich durchaus auch bezweifle, dass wir die eine Lösung haben werden, die alle Kunststoffprobleme dann auch bewältigt, sondern wir brauchen sicherlich ein Konglomerat von vielen Antworten auf diese verschiedenen Wertschöpfungsketten, die einfach den Produkten und Prozessen spezifisch immanent sind.
Wir können uns ja vielleicht gern mal jetzt die Wertschöpfungskette entlang hangeln. Von Design for Recycling war gerade die Rede. Das ist sicher der Ursprung von allem. Dann können wir vielleicht im nächsten Schritt zum Digital Engineering gehen. Ich nehme an, dass das IKV oder in Zukunft das PIC, PIC Plastics Innovation Center 4.0, dass dem IKV in welcher Form, weiß ich nicht, können Sie vielleicht gleich sagen, angegliedert sein wird, arbeitet da vermutlich auch dran. Wie weit ist man zum Beispiel bei dem Bemühen, Simulationsergebnisse in virtuelle Prozessmodelle umzusetzen oder zu transferieren?
Also das Polymer Innovation Center 4.0, PIC 4.0, ist eine Initiative, die etwa so im Oktober diesen Jahres dann, was den Baufortschritt an, es wird ja ein Technikum gebaut, eine Modellfabrik gebaut, abgeschlossen sein wird und dann legen wir dort richtig los. Allerdings muss man sagen, das Thema Digitalisierung auch im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, aber in der Kunststoffverarbeitung insgesamt, das ist ja für uns jetzt kein neues Thema. Wir arbeiten daran ja schon seit etwa 10 Jahren. Wir haben bei uns ein Exzellenzcluster, das Internet of Production, das sozusagen die wissenschaftliche Basis liefert. Und im PIC 4.0 machen wir dann die, sagen wir, domänenspezifische Interpretation für die Kunststoffe. Das heißt, hier bauen wir Systeme, Module auf, sowohl auf der Fertigungsseite als auch in der virtuellen Welt. Sie haben das Stichwort gegeben, Simulation, ganz extrem wichtiger Baustein, um Prozessverhalten vorherzusagen, aber auch Betriebsverhalten von Bauteilen, von Kunststoffprodukten im Markt. Und wir können über dieses PIC 4.0 diese beiden Ebenen miteinander verbinden. Das heißt, die Simulationsdaten, von denen wir wissen, dass sie immer fehlerbehaftet sind, dass sie immer eine Schätzung der Realität darstellen, aber nie die Realität komplett abbilden können, mit dem realen Prozess miteinander zu verbinden, um sehr viel schneller in einen guten Prozess zu kommen, in einen stabilen, robusten Prozess zu kommen. Vor allem eben auch dann, wenn die Eigenschaften des Werkstoffes sehr stark schwanken. Da helfen uns die Simulationen, die wir aber im PIC 4.0 zum Beispiel durch KI-Ansätze anreichern müssen.
Ich habe heute nochmal ein Ergebnis einer Umfrage rausgekramt, die Ihre Kollegen am PIC erstellt haben, letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Da geht es darum, welche Faktoren die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in der Kunststoffverarbeitung erschweren oder gar verhindern. Und das sind ganz weit vorne dran Punkte wie Unsicherheit über die nächsten Schritte, Unklarheit über den Nutzwert, auch die Sorge vor einer Systembindung, ne, wenn man sich für einen IT-Partner entscheidet. Klassiker wie andere Prioritäten im Tagesgeschäft oder fehlende Qualifikation des Personals. Das klingt ja alles ein bisschen hoffnungslos und wie von vorgestern. Wie kommen wir hier einen Schritt weiter?
Na gut, das klingt natürlich insofern hoffnungslos, als die Frage ja war, was sind die Hinderungsgründe? Und dann redet man natürlich nicht so sehr über die Chancen, sondern mehr über die Probleme. Das ist vielleicht auch etwas, was uns ein bisschen sehr zu eigen ist hier, gerade in Deutschland, dass wir gerne sehen, welche Probleme wir alle haben. Ja, also mit Datenschutz und Brandschutz können Sie jedes öffentliche Projekt in kürzester Zeit zum Erliegen bringen. Das klappt wunderbar. Das haben wir ja auch in der Covid-Krise gesehen, wie sehr wir uns im Wege stehen, wo wir eigentlich digital prima machen können. Jedes private Testzentrum war in kürzester Zeit digitalisiert und die Gesundheitsämter schicken weiter Faxe durch die Gegend. Das ist ja ein bisschen Trauerspiel. Nein, hier müssen wir mehr Fahrt aufnehmen und hier, glaube ich, hat sich unsere Branche doch als sehr agil erwiesen. Was, glaube ich, das Kernproblem ist, das ist eben ja auch angeklungen, ist der fehlende Nutzwert. Unternehmen müssen einfach erkennen, welchen Mehrwert bietet Digitalisierung. Und das herauszuarbeiten ist eigentlich die Kernaufgabe, damit die Unternehmen erkennen können, wie sie mit Digitalisierung ja neue Geschäftsmodelle erarbeiten können, neue Geschäftsfelder erarbeiten können oder ihre bestehenden Geschäfte besser machen können, wirtschaftlicher machen können, flexibler machen können, was auch immer. Und da fehlt es ein bisschen an den Anwendungsbeispielen. Und genau das ist ja Ziel unseres PIC 4.0, dass wir dort Prozesse aufbauen, an denen wir solche Mehrwerte darstellen können, aufzeigen können, aber den Unternehmen auch die Möglichkeit geben, auf diesen Modellprozessen, die wir aufgesetzt haben, ihre eigenen Prozesse, Methoden zu studieren und sozusagen vorher zu validieren, abzuprüfen, bevor sie dann die eigene Produktion auf den Kopf stellen.
Wir haben da in einem kurzen Vorgespräch vorher ja schon mal philosophiert, dass neue Geschäftsmodelle in dem Bereich eigentlich noch fehlen, was ja im Prinzip eine klare Stärke der Digitalisierung ist. Ne? Können Sie mal ein paar Szenarien entwerfen, in welche Richtung das gehen könnte?
Also neue Geschäftsmodelle, ja, wenn es richtig gute Ideen sind, dann wird man die nicht in einem solchen Interview in die Welt hineintragen, sondern eine Firma gründen und das machen. Aber es ist natürlich völlig klar, wir brauchen ja nur andere Sektoren anzuschauen. Ne? Schauen Sie sich den Bankensektor an. Der ist im Prinzip vollständig durchdigitalisiert. Ich war seit Jahren nicht mehr in einer Bankfiliale drin. Wofür auch? Man kann das alles von zu Hause machen. Und jetzt wird das mit dem produzierenden Unternehmen natürlich anders sein. Aber durch die Verknüpfung von Daten kann man eben schneller in eine Gutproduktion kommen. Das haben wir auf der letzten K-Messe bei uns am IKV-Stand gezeigt. Wie man auf Basis von Simulationsdaten künstliche Intelligenz trainieren kann, um dann schon mit den ersten Versuchen sehr schnell in eine Gutproduktion zu kommen, dadurch Zeit spart, Rohstoff einspart, Kosten einspart. Und genau diese Methoden zu erarbeiten und darzustellen, das ist ja die Herausforderung. Und die Geschäftsmodelle, die da kommen werden, glaube ich, werden sehr stark datenbasierte Geschäftsmodelle sein. Da haben wir natürlich insofern ein bisschen eine Herausforderung, als wir immer aus der Verarbeitung herauskommen. Und diejenigen, die datenbasierte Geschäftsmodelle aufsetzen, die kommen meistens von der anderen Seite. Die kommen von der Digitalisierungsseite. Und diese Ebene miteinander zu verknüpfen, das ist, glaube ich, die gewaltige Chance, die vor allem wichtig ist im Hinblick auf das Recycling. Wenn wir hier nämlich diese sehr vielschichtigen Prozessschritte, die wir haben, ist eben schon mal angeklungen, von der Produktentwicklung über die Verarbeitung, Handel, vielleicht auch die Nutzer einzubeziehen, über irgendwelche Apps den Nutzer von Lebensmittelverpackung einzubeziehen, den bewerten zu lassen. Wie haben Sie die Verpackung empfunden? Ließ sie sich leicht öffnen, ließ sie sich schwer öffnen? Was könnten Sie an Verbesserungen vorstellen? Wie entsorgen Sie die? Und das zu verknüpfen mit Anweisungen, was kann man sinnvollerweise tun als Nutzer, um sie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen? Vielleicht auch eine Bewertung von, weiß ich nicht, irgendein Label im Hinblick auf CO2-Fußabdruck gleich mitzuliefern. Das sind ja alles Tools, die man sich einfallen lassen kann, die letzten Endes dazu beitragen, dass Nachhaltigkeit dem Nutzer gegenüber, dem Kunden gegenüber sichtbar gemacht wird und dann der Kunde, ich glaube, wir haben zunehmend eine kritische Kundschaft, auch über seine Kaufentscheidung mitentscheidet, welche Produkte eine Chance haben. Und das hat dann wieder Rückkopplung auf die Werkstoffe, die wir einsetzen und auf die Verpackung, die wir entwickeln können.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Kann man sagen, Recycling rechnet sich einfach nicht, lohnt sich einfach nicht, weil Geschäftsmodelle entwickeln, ich meine, Ideen gibt es ja, aber irgendwie zahlt sich das für die Unternehmen nicht aus. Wie kommen wir denn dahin, dass sich das lohnt? Brauchen wir da die Politik oder brauchen wir noch wirklich mehr Innovationen?
Also in dem Fall, ich bin ja kein großer Freund, aber in dem Fall fürchte ich, brauchen wir tatsächlich die Politik. Und die haben wir ja auch. Die EU ist ja aktiv und ich weiß ja auch, dass unsere großen Verbände und auch die Industrie durchaus mit der EU hier im Gespräch ist. Es ist einfach Fakt, dass das Recycling von Kunststoffen aufwendig ist, teuer ist und dass der Werkstoff hinterher andere Eigenschaften hat als die Neuware. Wir sind es gewohnt, dass wir Neuware zu fast unschlagbar günstigen Preisen produzieren können und die Recyclingware nicht wettbewerbsfähig ist. Also und diesen Wettbewerbsnachteil, den können wir nicht allein über Innovationen kompensieren. Also brauchen wir an der Stelle die Mithilfe der Politik. Da bin ich schon fest von überzeugt. Über irgendwelche Quoten beispielsweise, die vorgeben, wie viel im Recyclingmaterial eingesetzt werden muss. Sowas passiert ja auch. Auch über die Neubewertung von Recyclingwegen. Das chemische Recycling beispielsweise ist ja völlig unterentwickelt. Ich glaube, wir sind immer noch nicht wesentlich über die 1% chemisches Recycling, obwohl wir auch da schon in den frühen 90er Jahren aus dem IKV heraus gezeigt haben, dass das durchaus interessante Ansätze sind, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit interessante Ansätze sind. Aber dafür müsste dann die EU dieses chemische Recycling auch als Recyclingverfahren anerkennen. Also da sind eine ganze Reihe Regularien, die uns unterstützen können oder hemmen können, Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Und da brauchen wir die Kooperation mit und die Unterstützung von politischen Institutionen wie der EU und sicherlich auch der Bundesregierung.
Chemisches Recycling ist ja ein Weg, wo die Polymere im Prinzip zerlegt werden in Grundfragmente unter einigem Energieaufwand. Ich würde deshalb lieber noch beim werkstofflichen Recycling verweilen. Sie haben da gerade selber die Qualitätsunterschiede wieder angesprochen zwischen Neuware und Rezyklaten. Wie kann man die beziffern und wie kann man diesen Gap sozusagen weitestgehend minimieren? Was liegen da noch für Potenziale?
Also beziffern im Hinblick auf, wie viel Prozent Festigkeit hat das die Recyclingware von Neuware, kann ich nicht. Und ich, nach meiner Beobachtung, kann das im Moment keiner. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Zum Beispiel, wenn ich ein Produkt entwickle, dann muss ich ja in der Produktentwicklung irgendwann in meine Simulation beispielsweise mal eingehen. Was hat der Werkstoff für eine Festigkeit oder für ein E-Modul in Abhängigkeit von der Temperatur? Das ist für die Neuware recht gut zugänglich. Wenn man Glück hat, stellen sogar die Rohstoffhersteller zur Verfügung. Bei Recyclingware ist das eben nicht klar. Ja, wir wissen das nicht. Und hier müssen wir halt einerseits analysieren und messen, einfach Messkampagnen durchführen mit entsprechendem Aufwand, um da mal eine Datenbasis zu schaffen, die wir heute nicht haben. Und auf der anderen Seite können wir uns dann überlegen, ob wir jetzt unsere Recyclingprozesse so verbessern, dass wir die Spezifikationsgrenzen sozusagen enger schaffen machen können oder dass wir unsere Prozesse so gestalten, dass sie einfach mit veränderlichen Eigenschaften besser auskommen können. Also über einen angepassten Spritzgießprozess beispielsweise die Geschwindigkeit der Schnecke während der Einspritzphase und während der Nachbauphase so verändern, wie der Werkstoff, der im Moment auf der Maschine ist, es erfordert, um darüber zu immer gleichen Eigenschaften zu kommen. Das heißt, wir können sowohl auf der werkstofflichen Seite angreifen, als auch auf der prozesstechnischen Seite angreifen. Und dafür brauchen wir, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, aber dafür brauchen wir eben den digitalen Stempel, das digitale Material oder den digitalen Zwilling. Das ist so das Stichwort, das im Moment in der Wissenschaftswelt kursiert.
Jetzt haben Sie ja elegant sogar schon den nächsten Punkt der Wertstoffungskette vorweggenommen. Wir waren ja beim Design for Recycling, beim Digital Engineering. Zwangsläufig wäre jetzt der Punkt Verarbeitung, Verarbeitungsprozesse auf der Agenda. Einiges haben Sie jetzt angesprochen. Was kann man da noch sagen? Welche Rolle spielt Digitalisierung in dem Bereich unter Umständen noch?
Also ganz wichtig ist mir nochmal zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das versuchen, diese Wertschöpfungskette in der Gesamtheitlichkeit anzugehen. Wir können nicht so Abschnitt für Abschnitt und sequenziell da durcharbeiten, sondern wir müssen in der Produktentwicklung den Verarbeitungsprozess mitdenken und wir müssen im Verarbeitungsprozess die Recyclingware mitdenken und in der Produktentwicklung die Recyclingwege. Also der gesamtheitliche Ansatz, der dann allerdings produktspezifisch betrachtet werden muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir werden es natürlich nicht schaffen, die gesamte Kunststoffverarbeitung gesamtheitlich anzugehen. Wenn wir aber für neue Produkte immer von vornherein mitdenken, was ja ohnehin schon vielfach passiert, wie wird der Werkstoff hinterher verarbeitet, welche Eigenschaften hinterher? Und wenn wir jetzt eben den Recyclingprozess mit integrieren, als sozusagen ein weiteres Prozess- und Qualitätsmerkmal, ja, dann können wir eigentlich vieles mit vorhandenen Methoden machen. Das Einzige, was uns eben, was heißt das Einzige, das ist schon eine große Aufgabe, was uns eben herausfordert, sind eben die Werkstoffe mit ihrem veränderten Verarbeitungsverhalten und die Entwicklung von Prozessen, die darauf reagieren können. Aber da gibt es ja auch schon eine ganze Menge an Methoden, von Spritzgießmaschinenbau beispielsweise, wo wir mit veränderlichen Umschaltpunkten arbeiten, die recht flexibel auf die veränderlichen Werkstoffeigenschaften reagieren können. Also technologische Basis ist da, die Datenbasis, die müssen wir uns noch ein Stück weit erarbeiten.
Dann kommen wir vielleicht doch noch mal zur Politik. Als Teil der Kette, die das Ganze enablen sollte, ermöglichen, forcieren sollte. Einsatz von verpflichtenden Rezyklatquoten wurde genannt. Wie ist es denn am anderen Ende dieser Kette? Wäre es eine Möglichkeit, vielleicht bestimmte Designrichtlinien noch strikter vorzugeben? Stichwort vielleicht Mehrschicht-Verbundwerkstoffe, die das Leben im Recycling ja in Klammern unnötig schwer machen. Gibt es da noch Ansätze oder Hebel?
Also ich bin jetzt kein großer Freund davon, wenn man solche Verbote sehr eng fasst. Ich glaube, wir können uns wünschen, dass genau das geregelt ist, was wir auch erreichen wollen. Also wenn wir CO2-Ausstoß regulieren wollen, dann muss CO2-Ausstoß reguliert werden. Und wie wir das Ziel erreichen, da sollten wir möglichst wenig regulieren. Es gibt Barrierefolien, die sind sehr wohl gut recycelbar. Es gibt vielleicht Alternativen zu bestehenden Lösungen, die den Recyclingstoffkreislauf nicht stören. Und man soll immer sagen, wir wollen ja auch noch eine Eigenschaft im Produkt realisieren. Wenn wir jetzt also alle Produkte anfangen zu verbieten, die potenziell Nachteile auf der ökologischen Seite haben, dann werden wir entweder viele Produkte nicht mehr zur Verfügung haben, Lebensmittel nicht mehr zur Verfügung haben, weil sie nicht mehr die Lebensdauer haben, um über weite Wege transportiert zu werden. Oder sie werden wahnsinnig teuer werden und damit der breiten Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung stehen, was wieder Rückkopplung hat auf ganz andere Wirtschaftskreisläufe. Das kann sich ja keiner wünschen. Wir werden ja nicht hingehen und versuchen, nur noch das sozusagen zu konsumieren, was in der jeweiligen Jahreszeit nebenan auf dem Acker wächst. Sondern wir wollen ja die Vielfalt am Nahrungsmittel, die Vielfalt an Produkten, die uns zur Verfügung steht, auch morgen haben. Und dafür müssen wir eben dann die entsprechenden Verpackungen und Fertigungstechniken etablieren. Und dann sollte von der Regulatorik bitte auch nur das reguliert werden, was man erreichen will. Nämlich mehr Rezyklat einsetzen, vielleicht CO2-Ausstoß, Reduktionsziele setzen. Das ist ja ein Thema, da gibt es ja viele Selbstverpflichtungen auch, die mal mehr, mal weniger gut greifen. Aber die Denke der Industrie geht sehr stark in diese Richtung. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich glaube, die Industrie und die Politik haben ja durchaus Ziele, die gut zueinander passen. Und mit Verboten sollte man so wenig arbeiten wie irgendwie möglich.
Gut, dann habe ich vielleicht als vorläufig letzten Punkt hier mir noch aufgeschrieben, das Stichwort Connectivity, ne? Um das Ganze durchgängig managen zu können, gehört es ja sicherlich dazu, Produktions- und Prozessdaten, alle möglichen Daten zu erfassen, zu speichern, möglichst auch sinnvoll auszuwerten, die IT-Infrastruktur aufzusetzen, die dazu nötig ist. Wie können wir dann den kleinen und mittleren Unternehmen vor allem das noch ein bisschen schmackhaft machen, dass sich Investitionen in dem Bereich auch lohnen oder mindestens lohnen können?
Also das ist in der Tat eine Riesenherausforderung. Wir sind ja in unserem PIC 4.0 dabei, beziehungsweise unser Ansatz ist da, dass wir uns nicht nur mit den neuesten Maschinengenerationen befassen, die ja eigentlich im Wesentlichen gute Schnittstellen haben, OPC UA und Ähnliches, die man gut anzapfen kann, sondern wir haben gesagt, wir müssen uns auch um solche Anlagen, Maschinen kümmern, die eben ältere Schnittstellen haben oder eben auch Anlagen, die noch gar nicht digitalisiert sind. Wir müssen Systeme entwickeln, wo wir mit wenig Aufwand, mit geringen Kosten eine Zugänglichkeit zu den wesentlichen Daten erzeugen. Hier ist es für mittelständische Unternehmen oder eigentlich für alle Unternehmen, glaube ich, vor allem interessant, sich auf Open-Source-Lösungen zu verlegen. Es gibt eine Menge Open-Source-Lösungen heute am Markt, die auch durchaus sicher sind, die beherrscht sind, die man einsetzen kann zu recht geringen Kosten, die den weiteren Vorteil haben, dass der Wechsel eines Systems nicht so problematisch ist. Ich würde immer warnen vor proprietären Systemen, wo man sich einmal an einen Partner bindet und davon ganz schwerlich wieder loskommt. Und über solche Open-Source-Lösungen dann die Produktionsvernetzung voranzutreiben und die Produktion mit der Entwicklung zu vernetzen, das sind, glaube ich, sehr interessante Lösungsansätze, die wir hier im PIC 4.0 unter anderem aufzeigen, die gerade kleinen mittelständischen Unternehmen dann zu erträglichen Kosten hier Perspektiven eröffnen kann.
Ja, Herr Hopmann, vielen Dank. Ich fand, es war ein flotter Ritt durch diese Themenlandschaft von den datengetriebenen Ansätzen des Recyclings bis zum eben Gehörten. Aber bevor wir Sie jetzt verabschieden, hat die Susanne noch einen Hinweis oder ist es eine Frage oder gar eine Zahl?
Also wir beenden unseren Podcast traditionell immer mit einer Zahl der Woche und die Zahl der Woche ist heute die 31. Und was sich dahinter verbirgt, berichtet heute unser Gast, Herr Professor Hopmann, persönlich.
Ja, die 31 bezieht sich auf das 31. internationale Kolloquium Kunststofftechnik, das wir Anfang September in Aachen abhalten werden. Wir veranstalten dieses Kolloquium seit 1950 und seit vielen Jahren im zweijährlichen Rhythmus. Jetzt nach langer Zeit glücklicherweise dann wieder in Präsenz. In diesem Kolloquium werden diese Nachhaltigkeitsthemen, diese und andere Nachhaltigkeitsthemen, wie wir sie eben erörtert haben, und insbesondere Digitalisierungsthemen, sehr, sehr stark im Vordergrund stehen. Wir beschäftigen uns auch sehr stark mit dem Thema Kunststoffe in der Wasserstoffwirtschaft. Auch ein Nachhaltigkeitsaspekt, den wir jetzt heute nicht ansprechen könnten. Aber vielleicht, da wir ja nochmal wiederkommen, können wir uns auch mal darüber unterhalten. Also in dem Kolloquium wollen wir betrachten, welche Beiträge können die Kunststoffe leisten, um Nachhaltigkeit zu verbessern, um die Energiewende nachhaltig zu gestalten und welche Herausforderungen haben die Kunststoffe, welche Lösungen können wir anbieten, um in der Kunststofftechnik nachhaltigere Produkte, nachhaltige Produktion zu organisieren.
Also, liebe Freunde der Kunststofftechnik, nicht lange überlegen, anmelden und zwar möglichst gleich, bevor wir es wieder vergessen. Den Link zum IKV und zur Anmeldung, ich glaube, den findet jeder leicht. Das traue ich uns zu. Damit nochmal ganz herzlichen Dank an unseren Gast, Herr Hopmann.
Ja, herzlichen Dank auch für dieses sehr kurzweilige Gespräch und es hat mir Spaß gemacht.
Und danke auch an meine Kollegin Susanne Schröder.
Ja, hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Kunststoffdialog.
Danke auch und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.